Liebe Gemeinde, letzten Sonntag sprachen wir ausführlich über ein großes Bauprojekt aus der Frühzeit der Menschheitsgeschichte, den berühmten Turmbau zu Babel. Und heute nun beginnen wir mit einem Bauprojekt aus dem 21. Jahrhundert. Die Stadt, in der es stehen soll, beginnt ebenfalls mit B, nämlich Berlin. Aber das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit, wie wir gleich sehen werden. Der Name des Projektes: House of One. Haus des einen, auch genannt Bet- und Lehrhaus. Früher stand an dieser Stelle auf dem Petriplatz in Berlin die St. Petri-Kirche. 1964 wurde sie vom SED-Regime abgerissen. Und jetzt soll dort wieder ein, ja, wie man sagt, ein Sakralbau entstehen, der eine Heimat bietet für Moslems, Juden und Christen. Die Idee kam, wen wundert's, von einem evangelischen Pfarrer. Eine Wochenzeitung nannte das geplante Haus ironisch eine Wohngemeinschaft für Götter, also WG für Götter. Die Initiatoren selbst haben ziemlich hochfliegende Pläne. Sie schreiben in ihrer Charta: Es geht um nichts weniger als um das Errichten eines Sakralgebäudes des 21. Jahrhunderts. Oder etwas poetischer: um unsere Vision, die Vision der drei Religionen vom gebauten Himmel inmitten von Berlin zur Zierde und zum Wohl der Stadt. Ausdrückliche Voraussetzung des Projektes, dass hinter allen Religionen ja derselbe Gott, der eine Gott stehe. House of One, Haus des einen. Und deshalb verzichtet man dort auch ausdrücklich auf Mission der jeweils anderen. In der Charta heißt es: Es ist nicht die Absicht einer Religionsgemeinschaft, die Errichtung und Nutzung des neuen Bet- und Lehrhauses mit dem Ziel eines missionarischen Handelns zu verbinden. Das Motto dieses Bauwerkes, House of One, finden wir auf den ersten Blick, was die Formulierung betrifft, auch in unserem Predigttext heute Morgen. Und ich bitte Sie, den jetzt aufzuschlagen, beziehungsweise sich vorzunehmen auf Ihrem Zettel. Ich empfehle auch immer sehr, die eigene Bibel mitzubringen. Da können Sie noch vieles an den Rand schreiben und festhalten, aber auch auf diesem Zettel natürlich. Das schreibt Paulus im Vers 29 und 30 von Römer 3. Oder ist Gott nur der Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich auch der Heiden. Denn es ist ja ein und derselbe Gott. Ein Gott. Ein Gott. Ein Gott für alle. Und jetzt müssen wir genau hinschauen, wie Paulus das meint. Auf alle Fälle sehen wir, dass die Frage, um die es hier geht, aktueller ist denn je. Gibt es einen Gott für alle? Und wenn ja, woran kann man den erkennen? Und was bedeutet das dann in der Folge für die verschiedenen Religionen? In unseren letzten Studien zum Römerbrief, da hatten wir ja einen der berühmtesten Abschnitte des Römerbriefes genau kennengelernt. Wir haben drei Predigten dafür gebraucht. Sie können das nochmal nachhören, wenn Sie möchten, über www.beg-hannover.de. Da beschreibt Paulus das Herzstück des christlichen Glaubens, das absolute Zentrum des christlichen Glaubens. Vorher hatte er ausführlich nachgewiesen, dass alle Menschen als Schuldner vor Gott stehen. Römer 1, 18 bis 3, 20. Alle stehen wir verdientermaßen unter dem Zorn Gottes. Und dann hat Paulus in diesen sechs Versen gezeigt, wie Gott diese für uns verzweifelte Situation überwunden hat, wie er die ausgehebelt hat, wie er uns aus der finsteren Sackgasse ins helle Licht gebracht hat, wie Gott uns aus der hoffnungslosen Gefangenschaft in die Freiheit geführt hat, wie Gott uns von der lähmenden Krankheit zum Tode geheilt hat, wie er uns aus quälender Armut befreit hat zum Reichtum der Kinder Gottes. Das alles zeigt Paulus. Und er fasst es zusammen in diesem Abschnitt 3, 21 bis 26. Da macht der Apostel deutlich: Gott hat eingegriffen, Gott hat gehandelt, Gott hat etwas getan. An einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit. Und dafür gab es Zeugen und das konnte man aufschreiben. Und das wurde auch aufgeschrieben unter der Leitung Gottes. Und das kann man bis heute immer wieder vorlesen und nacherzählen, was Gott damals getan hat. Und darauf hat sich bis heute Gott festgelegt und das ist bis heute gültig. Gott hat etwas getan und er hat uns darüber informiert. Und nun stellte zu Beginn des Monats der Spiegel diese Frage auf seinem Titelblatt. Ich weiß nicht, ob Sie das zur Kenntnis genommen haben. Ausgabe vom 7. Juni 2014. Große Frage: Ist da jemand? Ist da jemand? Und dann hat der Spiegel ganz genial so ein doppeltes Titelblatt konstruiert. Da sieht man zunächst auf der ersten Variante ein Bild mit, ja, mit Gott, so wie ihn sich vielleicht Leonardo da Vinci oder andere Künstler vorgestellt hat. Gott mit ausgebreiteten Armen über dieser Welt. Und wenn man dieses erste Titelblatt dann umblättert, dann sieht man ein anderes Titelblatt, nämlich ohne Gott. Da, wo vorher das Bild für Gott war, ist jetzt eine Leerstelle. Und der Mensch blickt in ein rätselvolles, vermeintlich anonymes Universum. Ist da jemand? Dieser Titel beweist, wie auch säkulare Zeitgenossen von dieser Frage umgetrieben würden. Sonst würde ja der Spiegel keine Titelgeschichte draus machen. Und das ist das Problem vieler Zeitgenossen. Sie können sich das einfach nicht vorstellen, dass es einen persönlichen Gott gibt. Und können aber trotzdem auch nicht auf so etwas wie Glauben oder religiöse Anbindung verzichten. Der Spiegel berichtet von einer Chorprobe in einer liberalen Gemeinde im Hamburger Stadtteil Harvestehude. Und da schreibt die Redakteurin, 130 Sänger treffen sich jeden Donnerstagabend in dieser Gemeinde. Zurzeit studieren sie das von Max Reger vertonte Vater Unser. Und dann heißt es hier, die Redakteurin Susanne Bayer hat sich für die Titelgeschichte eine Chorprobe angehört. Sie wurde Zeugin eines Konflikts. Immer wieder müssen die Sänger die Stelle, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, also im Schluss des Vater Unsers, üben. Immer wieder müssen sie diese Stelle üben. Sie müssen Gott preisen, obwohl viele von ihnen mit dem Gottesbild der Bibel Probleme haben. Ja klar, wie soll ich einen Gott glaubwürdig preisen, wenn ich ihn für nicht existent halte? Und dann hat der Spiegel den Untertitel, die Zukunft der Religion, Glaube ohne Gott. Also irgendwie glauben, aber ohne Gott. Und dann werden verschiedene philosophische Modelle durchgespielt. Aber am Ende kann ich nur sagen, wirken die Autoren ziemlich ratlos. Ist da jemand? Dabei ließe sich ihre Frage doch so eindeutig beantworten. Gott hat sich gezeigt. Und zwar konkret in der Geschichte. Und Gott hat nicht nur etwas von sich gezeigt, sondern er hat sich selbst gezeigt. Und er hat gezeigt, wie er zu uns steht. Und der Ort, an dem das geschehen ist, an dem er das in unüberbietbarer Klarheit getan hat, dieser Ort ist das Kreuz, von dem Paulus in Vers 21 bis 26 geschrieben hat, wo er gesagt hat, hier hat Gott zu unserer Rettung gehandelt. Hier hat sein Sohn Jesus stellvertretend für uns die Strafe für unsere Schuld auf sich getragen, damit wir freigesprochen werden können. Und hier haben wir persönlichen Zugang durch den Glauben an Jesus, dadurch, dass wir uns an ihn klammern und sagen, lass es für mich geschehen. So wie das auch in unserem Lied eben gesagt wurde, was dort am Kreuz geschah, ist mein. Es gibt einen Zugang zu diesem lebendigen Gott, der sich gezeigt hat. Und nachdem Paulus diese wunderbare Wahrheit in aller Klarheit festgestellt hat, könnte man erwarten, dass er noch ein Gebet anfügt oder ein Lied oder ein Psalm zitiert und dann den Abschnitt einfach abschließt. Amen und gut. Erheben, da geht es ja nicht mehr. Aber was macht der Apostel? Sehen wir ihn. Der fängt sofort wieder an zu diskutieren. Er macht sofort weiter damit, sich mit allen möglichen Einwänden auseinanderzusetzen, die gegen diese Botschaft vorgebracht werden. Und so wie dieses Kapitel 3 mit Diskussionen begonnen hat, von Vers 1 bis 20, so schließt es mit Diskussion ab. Und Diskussion bedeutet eben nicht endloses Palaver, sondern Diskussion heißt, Paulus setzt sich mit Einwänden gegen seine Botschaft auseinander. Das macht er. Und er widerlegt sie. Und er sagt, warum die Bibel wahr ist. Und was sehen wir daran? Liebe Gemeinde, wir sehen daran, dass Gottes Wahrheit und Gottes Selbstoffenbarung zu allen Zeiten in Frage gestellt, zu allen Zeiten kritisiert, zu allen Zeiten angezweifelt wurden. Das ist normal. Deswegen stoßen wir in der Bibel auf so viele Diskussionen und Auseinandersetzungen, von denen sie uns berichtet. Das war zu Zeiten des Römerbriefs prinzipiell nicht anders als zu Zeiten des Spiegels, wenn man so sagen will. Und gerade hier, gerade in diesen letzten Versen von Kapitel 3, widmet sich Paulus der Gottesfrage. Sehr passend. Und nun, seinen Gegenüber haben nicht gezweifelt, ob es Gott als Person gibt, hier wie der Spiegel. Aber sie haben gezweifelt, wie dieser Gott wirklich ist, was bei diesem Gott wirklich gilt. Und Paulus hat ihnen gezeigt, hier am Kreuz von Golgatha. Guck genau hin, da kannst du nicht nur sehen, was Gott für dich getan hat, sondern da kannst du viel davon sehen, wie dieser Gott ist. Und deshalb stehen diese Verse 25 bis 30 unter der großen Überschrift, das Kreuz rühmt Gottes Ehre. Das Kreuz rühmt Gottes Ehre. Wenn Ihnen dieser Gott wirklich etwas bedeutet, dann sollte es zu Ihren Herzensanliegen zählen, dass er die Ehre bekommt, die er verdient. Dann sollte die Ehre Gottes Ihnen ein innerstes Anliegen sein, uns allen, dass seine Ehre gerühmt wird. Und Paulus sagt, du, auch das passiert am Kreuz. Auch das passiert am Kreuz. Und das wollen wir jetzt kurz an drei Punkten aufzeigen. Vers 31 werden wir dann erst beim nächsten Mal auslegen. Den habe ich bewusst noch weggelassen, weil uns das heute zeitlich überfordert hätte. Da werden wir dann eine eigene Predigt drüber haben, wie das mit dem Verhältnis von Gesetz und Glaube aussieht. Aber heute geht es darum, wie rühmt das Kreuz Gottes Ehre? Und das werden wir an drei Punkten sehen. Erstens, das Kreuz beweist Gottes eigene Gerechtigkeit. Das Kreuz beweist Gottes eigene Gerechtigkeit und rühmt dadurch seine Ehre. Bisher hatten wir ja gezeigt, Gott schenkt uns seine Gerechtigkeit. Das heißt, er erklärt uns für gerecht, er vergibt uns unsere Schuld, er akzeptiert uns als seine Kinder, er nimmt uns in seine Familie auf, er nimmt uns unter seine schützenden Arme. Das haben wir bis jetzt gezeigt. Und damit kam eine andere Frage auf, nämlich die Frage, wie steht es denn dann um Gottes eigene Gerechtigkeit? Wenn Gott Sündern vergibt, ohne dass sie irgendwas zur Wiedergutmachung beitragen können, tja, wie steht es dann um Gottes eigene Gerechtigkeit? Wie kann ein heiliger Gott, der Sünder nicht verdammt, der Sünder nicht in die Hölle wirft, sich selbst treu bleiben? Wie geht das? Wie kann Gott Leute, die seine Gebote, aber noch mehr seine Liebe mit Füßen getreten haben, in seine ewige Familie aufnehmen und trotzdem konsequent bleiben? Wie geht das? Macht er sich damit nicht unglaubwürdig? Verliert Gott damit nicht seine Unantastbarkeit, seine Würde, seine Erhabenheit, seine Heiligkeit? Verhält Gott sich nicht wie ein hilfloser Lehrer, der sich alles gefallen lässt, dem die Schüler auf der Nase rumtrampeln oder tanzen und der ihnen am Ende dann doch lauter gute Noten gibt? Verstehen wir, bei der Botschaft der Sündenvergebung kamen manchen Leuten Zweifel im Blick auf Gottes Charakter, im Blick auf Gottes eigene Gerechtigkeit. Ist so ein Gott noch verlässlich? Und das klingt hier in diesen Formulierungen durch, die Paulus am Ende von Vers 25 und am Anfang von Vers 26 gebraucht, wo er sagt, Gott ließ Sünden ungestraft, die zuvor geschehen waren. Und Vers 26 am Anfang, als Gott Zurückhaltung übte, nämlich Zurückhaltung gegenüber der Schuld. Entscheidend ist das Wörtchen zuvor, Sünden ungestraft, die zuvor geschehen waren. Wann war das? Das war die Zeit, bevor Jesus kam. Das war die Zeit des Alten Testaments. Da waren ja die Leute genauso Sünder wie wir. Und trotzdem hat Gott ihnen eine Chance gegeben, wenn sie ihn um Vergebung gebeten haben. Das heißt, er hat die Sünde nicht geahndet. Und das warf nun eine schwere Frage auf. Ist er noch heilig? Ist er sich da treu geblieben? Obwohl sie keinen hatten, der ihre Strafe trug. Obwohl es keine Sühne gab. Obwohl die Schuld sich immer weiter aufstapelte. Und trotzdem hat Gott denen, die ihm glaubten, vergeben. Ist das noch ein heiliger Gott? Ist das noch gerecht im Sinne Gottes? Ja, aber gab es dafür nicht die Tieropfer im Alten Testament? Ja, schon. Die gab es. Aber was konnten die leisten? Die hatten ja nur symbolische Bedeutung. Die Opfer von Tieren waren ja nicht dazu da, Sünden vor einem heiligen Gott wegzunehmen. Es war ja nur ein Zeichen. Das konnte ja nichts leisten, wenn da so ein Bock geopfert wird. Und verstehen Sie, das war das Problem. Gott hatte immer wieder angekündigt, dass er Sünde nicht stehen lässt. Gott hatte immer wieder gesagt, dass er Sünde bestraft. Wo blieb die Strafe? War Gott nachlässig geworden? War Gott indifferent geworden gegenüber der Schuld? Wie konnte Gott zuvor Gnade erweisen und trotzdem heilig bleiben? Und Paulus sagt, sieh hin. Auf diese Frage hat Gott die Antwort am Kreuz gegeben. Und dann hat er das Kreuz ins Schaufenster der Weltgeschichte gestellt, damit alle es dort öffentlich sehen können und sich überzeugen können von der Gerechtigkeit Gottes. In der jetzigen Zeit, also jetzt, wo das mit dem Kreuz passiert ist, hat Gott seine Gerechtigkeit erwiesen, nämlich indem Christus die Strafe für die Menschen aller Zeiten trug. Also dort am Kreuz schenkt Gott uns nicht nur seine Gerechtigkeit, indem er uns zu seinen Kindern macht, sondern dort am Kreuz beweist Gott auch seine eigene Gerechtigkeit, indem er die Sünden aller Zeiten straft. Am Kreuz hat Gott in aller Öffentlichkeit bewiesen, dass er Sünde straft. Dass er Schuld eben nicht stehen lässt. Und genau das betont auch 1. Johannes 2, Vers 2, wo der Apostel Johannes sagt, Jesus ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern für die Sünden der ganzen Welt. Also für alle Sünden, die davor geschehen waren und danach jeweils wieder geschehen würden. Weil Gott wusste, dass sein Sohn kommen würde. Weil Gott wusste, dass Jesus die Tieropfer nachträglich gültig machen würde. Dass er sie gewissermaßen ratifizieren würde für uns. Und für die Leute, die damals Gott vertrauten. Darum konnte er schon zuvor vergeben. Das ist das Wunder des Kreuzes. Also, die Basis dafür wird am Kreuz geschaffen. Am Kreuz hat Gott die Sünden aller Zeiten gerichtet. Am Kreuz hat Gott die Sünden aller Zeiten gestraft. Deine und meine eingeschlossen. Und damit hat Gott am Kreuz auch öffentlich seine eigene Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Also so hat Gott mit dem Kreuz Jesu genial beides bewirkt. Er hat uns seine Gerechtigkeit geschenkt und dabei seine eigene Gerechtigkeit öffentlich bewiesen. Und deshalb rühmt das Kreuz von Golgatha die Ehre Gottes. Es beweist Gottes eigene Gerechtigkeit. Das ist das Erste. Und dann erfahren wir am Kreuz ein Zweites über Gott. Es beweist nicht nur Gottes Gerechtigkeit, sondern es beweist Gottes Geschenk. Lesen wir dazu Vers 27 bis 28. Wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, durch das Gesetz des Glaubens. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird ohne Werke des Gesetzes. Das ist das Zweite, was das Kreuz beweist. Es beweist Gottes Geschenk. Luther, das ist interessant. Es hat auch Geschichte gemacht. Luther hat in seiner Übersetzung dieser Stelle einen Fehler eingebaut, der berühmt geworden ist. Wenn Sie eine Luther-Übersetzung haben, auch noch von 1984, dann werden Sie in diesem Vers lesen, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde, ohne des Gesetzes Werke. Und dann fügt Luther ein Wort ein, allein durch den Glauben. Das allein steht da nicht im griechischen Text. Und Kenner des Urtextes haben ihm zu Recht darauf hingewiesen, das allein steht hier nicht wörtlich. Das ist schon richtig. Aber ich kann Ihnen sagen, es ist genau das, was Paulus hier meint. Genau das meint er. Das ausschließlich. Das war nur im Zusammenhang so klar, dass Paulus meint, es nicht extra nochmal hinschreiben zu müssen. Aber Luther hat es nochmal hingeschrieben, um es deutlicher zu machen. Und insofern, und da weisen ganz viele Ausleger darauf hin, interessanterweise, hat Luther den Sinn genau getroffen, wenn er schreibt, gerechtfertigt allein durch den Glauben. So ist es gemeint. Sie müssen das nicht durchstreichen in Ihrer Lutherbibel. Sie können es vielleicht nur einklammern. Also das Kreuz beweist Gottes vollkommenes Geschenk. Das Kreuz beweist, ich kann nichts dazu beitragen zu meiner Rettung. Alles, was nötig war, hat Gott selbst am Kreuz in Christus getan. Sie und ich haben nichts, aber auch wirklich nichts, nichts, nichts dazu beigetragen. Er hat die Schuld bezahlt, die wir nicht bezahlen konnten. Und sein Opfer, mit dem er stellvertretend unsere Strafe trug, war gültig. Warum? Weil er das perfekte Opferlamm war. Hätten wir niemals sein können. Unser Leben war ja schon verwirkt. Und warum? Er konnte das perfekte Opferlamm sein, weil er ohne Sünde war. Weil er ein vollkommenes Leben führte und er konnte ein vollkommenes Leben führen, weil er Gottes Sohn ist. Und darum konnte er an unsere Stelle treten und für uns eintreten und unsere Schuld bezahlen mit seinem unverbrauchten Leben. Totales Geschenk. Er gab's für mich und für dich. Also das beweist das Kreuz. Es gibt in diesem Vorgang keine einzige Feder, die wir uns irgendwie an den Hut stecken können. Keine einzige. Keinen auch noch so kleinen Anteil, den wir für uns selbst verbuchen könnten. Keinen einzigen. Und darum fragt Paulus frei heraus, wo bleibt nun das Rühmen? Wo bleibt nun all unser Stolz und unsere Religiosität? Paulus fragt, gibt es noch irgendeinen Raum für Stolz? Na? Will einer hertreten und mit mir in den Disput treten, so scheint er zu fragen? Gibt es irgendeinen Grund, warum wir uns für besser als andere halten sollten? Vielleicht da die Betreiber dieses sogenannten Bet- und Lehrhauses einen Petriplatz? Haben wir irgendetwas selbst geleistet, irgendetwas selbst beigetragen zu unserem Heil, das uns in Gottes Augen besser machen würde als die Autoren des Spiegelartikels? Und Paulus' Antwort lautet schlicht und ergreifend, nein. Niente. Wo bleibt nun das Rühmen? Er ist ausgeschlossen, sagt er. Keine Chance. Wissen Sie, Paulus kannte ja seine eigene Neigung zum Selbstruhm, sich so vor Gott in Position zu werfen. Paulus wusste ja, dass er darin keine Ausnahme, sondern eher typisch für die Menschheit war. Paulus erinnerte sich noch gut an seine Zeit als Pharisäer, bevor er sich bekehrt hatte, wie er da über sich gedacht hatte. Und Jesus, der Herr Jesus hat das ja auch sehr schön ausgedrückt in diesem Gleichnis, wo er den Pharisäer zeichnet, vom Zöllner und vom Pharisäer, Lukas 18. Er sagte aber zu etlichen, die auf sich selbst vertrauten, dass sie gerecht seien, und die übrigen verachteten dieses Gleichnis. Lukas 18, jetzt Vers 10. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete bei sich selbst so: O Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen, Räuber, Ungerechte, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Typisches Beispiel für das, was Paulus hier mit Rühmen beschreibt. Ich lasse meine religiösen Muskeln mal so richtig spielen. Ich bin ein frommer Mann. Seht ihr. Und diese Haltung, die zeigte sich auch in einer bestimmten jüdischen Tradition. Die habe ich erst kennengelernt bei der Vorbereitung dieser Predigt. Die Mekilta de Rabbi Ishmael. Und diese jüdische Tradition lehrt, Gott habe die Tora, also die fünf Bücher Mose, eigentlich allen Nationen angeboten. Aber außer Israel hätten alle anderen abgelehnt. Und danach wäre eben die Erwählung Israels das Verdienst Israels, weil sie auf das Tora-Angebot besser reagiert hätten als die anderen Nationen. Nun, Sie wissen, dass die Bibel es anders sagt. Die Bibel sagt, Gott hat Israel erwählt aus reiner Gnade. Und nicht, weil Israel frömmer war, nicht, weil sie auf seine Tora besser, williger, frommer reagiert hätten als die anderen Völker. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Aber das ist das, was Paulus mit Rühmen meint. Und das war der tiefste Grund, warum die jüdischen Führer und ihre Gefolgsleute das Evangelium ablehnten. Und wissen Sie, die Bibel zeigt diese innere Haltung des Rühmens, die ist nicht auf Juden beschränkt, die kennzeichnet uns alle, die ganze Menschheit. Das Rühmen, das ist die normale Reaktion des natürlichen Menschen, der gefangen ist, in dem, was C.S. Lewis die große Sünde genannt hat. Das ist unser Stolz gegenüber Gott. Unser Stolz gegenüber Gott, der ganz verschiedene Gestalten und Gesichter annehmen kann. Bei den einen zeigt sich dieser Stolz darin, dass sie sich schlichtweg weigern, zur Kenntnis zu nehmen, dass Gott sich offenbart hat, dass sie sich beschränken auf philosophische Selbstergründungsversuche und sich weigern, das objektive Dokument der Offenbarung Gottes überhaupt nur in Betracht zu ziehen. Das ging schon bei Immanuel Kant, und schon viel früher los, Kant, der behauptet hat, es gäbe keine sachliche Information, es könne keine sachliche Information geben über irgendetwas, was unsere diesseitige Welt überschreitet. Das ist eine Form von Stolz. Gott gibt die Offenbarung und ich nehme sie einfach nicht zur Kenntnis. Ich diskutiere so, als ob er das niemals gesagt und getan hätte. Und eine andere Form von Stolz ist, dass ich mich vor Gott auf meine religiöse Leistung berufe. Was ich alles bin und tue und dass ich doch eigentlich für Gott keine schlechte Partie darstelle. Und Paulus sagt, sieh zum Kreuz. Sieh hin zum Kreuz, dort hat Gott unserem Stolz den Teppich unter den Füßen weggezogen. Jedem. Das Kreuz beweist, meine Rettung ist Gottes vollständiges Geschenk. Der Ruhm und die Ehre dafür gebührt nur einem, nämlich ihm. Das beweist Gott am Kreuz. Und deswegen steht hier in Vers 27, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Das der Werke? Nein, durch das Gesetz des Glaubens. Und Gesetz meint hier in diesem Vers nicht das Gesetz Mose, sondern das Prinzip. Durch das Prinzip der Werke? Nein, durch das Prinzip des Glaubens, durch das System des Glaubens. Durch die Sichtweise des Glaubens. Und was das Prinzip des Glaubens ist, das hat Paulus in den Versen 21 bis 26 aufs Präziseste beschrieben. Deswegen haben wir dafür auch mindestens drei Predigten gebraucht. Und das wiederholt er jetzt hier in diesem Vers 28 noch einmal zum Mitschreiben. Nämlich, dass der Mensch allein durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne das Gesetzeswerke. Und damit macht Paulus nochmal deutlich, auch unser Glaube, und das ist ganz wichtig, weil es da viele Missverständnisse gibt. Auch unser Glaube ist kein eigenes Werk. Auch unser Glaube ist keine eigene Leistung, sondern wir klammern uns an Jesus. Das ist unser Glaube. Es ist keine religiöse Leistung, dass du glaubst. Da brennt es im vierten Stock und die Feuerwehr unter Lebensgefahr und der Einsatz von Leben kämpft sich über die Leiter nach oben. Und da oben kämpft ein kleines Kind ums Überleben. Und als der Feuerwehrmann vor ihm steht, klammert es sich an den und schlingt seine Arme um dessen Hals und lässt sich runtertragen. Und das ist Glauben. Und dieses Kind käme nicht eine Sekunde auf den Gedanken, dass es an seiner Rettung mitgewirkt hätte. Es klammert sich an den Retter. Und genau das ist es, was der Glaube tut. Er klammert sich an den Retter, an Jesus und sagt, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche es, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und ich gebe das zu, dass ich dich brauche und dass ich ohne dich auf ewig verloren sein müsste. Und jetzt verstehen wir, denke ich, noch besser, warum Luther auf Nummer sicher gehen wollte und das Wort allein in Vers 28 eingefügt hat. John Stott hat das sehr gut beschrieben, was hier von Gott uns gesagt ist. Er sagt, unser Glaube hat nichts Verdienstliches. Unsere Rettung ist nicht die Folge einer partnerschaftlichen Kooperation zwischen Gott und uns. In dem Sinne, Gott trägt das Kreuzesgeschehen bei und wir unseren Glauben. Und in der Summe ergibt es dann die Rettung. Nein, Gott rettet uns und wir klammern uns an ihn. Zu sagen, wir sind gerechtfertigt allein durch den Glauben, sagt John Stott, bedeutet das Gleiche wie zu sagen, wir sind gerechtfertigt allein durch Christus. Glaube, und jetzt kommen drei wunderbare Vergleiche. Glaube ist wie das Auge, das auf Christus blickt. Glaube ist wie der Mund, der sein lebendiges Wasser trinkt. Glaube ist wie die Hand, die sein freies Geschenk der Erlösung ergreift. Wie der Mund, der sein lebendiges Wasser trinkt. Wie das Auge, das auf Christus blickt. Wie die Hand, die sein freies Geschenk der Erlösung ergreift. Und liebe Gemeinde, das ist es, was Paulus uns hier ins Herz schreiben will. Er sagt, du, das Kreuz, das beweist Gottes Geschenk. Da gibt's nichts zu rühmen für mich, nichts zu rühmen für dich. Und deswegen fügt er den im Galater 4 einmal hinzu, von mir sei ferne mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus. Dessen will ich mich rühmen. Davon will ich singen. Darauf will ich alle Welt immer wieder hinweisen, dass sie verstehen, was da geschah. Und dass sie den Ruhm und die Herrlichkeit unseres Herrn dort am Kreuz erkennen. Und daran sehen wir, wie wichtig diese Verse am Ende von Kapitel 3 noch sind. Ich habe erst gedacht, als ich das so las, Mensch, warum macht Paulus hier nicht Schluss? Aber ich verstehe jetzt langsam, warum ihm das so wichtig war. Warum es Gott so wichtig war. Damit wir unseren Blick fest auf unseren Herrn richten. Und Paulus will uns anstiften, ihn zu rühmen. Noch mehr über ihn zu staunen. Seine Ehre zu besingen. Das soll immer mehr der Grundrhythmus unseres Lebens werden. Das Kreuz rühmt Gottes Ehre. Und liebe Geschwister, liebe Gemeinde, wir wollen uns da hineinnehmen lassen in dieses Loblied des Kreuzes, in dieses Denken über Christus, in diese Ausrichtung ganz auf ihn und das, was er getan hat. Wir wollen nicht immer nur kurzfristig nach dem fragen, was es uns bringt, sondern wir wollen unseren Blick auf unseren Herrn lenken lassen und ihn ehren und er uns immer mehr mitziehen hinein in seinen Weg und in das Leben mit ihm. Und dazu sollen auch noch die letzten beiden Verse dienen, die wir zum Schluss anschauen. Wir hatten bisher gesehen, das Kreuz beweist Gottes Gerechtigkeit, Verse 25, 26. Zweitens, das Kreuz beweist Gottes Geschenk, Verse 27, 28. Und jetzt am Ende sehen wir drittens, das Kreuz beweist Gottes Generalzuständigkeit. Das sind die Verse 29 bis 30. Gottes Generalzuständigkeit beweist das Kreuz. Was meine ich damit? Nun, wir kennen alle das Wort Generalvollmacht. Wenn einer die Generalvollmacht für eine Firma hat, dann kann er alle Verträge unterschreiben. Wenn einer die Generalvollmacht für eine Vermögensverwaltung hat, dann kann er über alle Konten verfügen, dann ist er für alles kompetent. Und wenn Gott die Generalzuständigkeit hat, dann heißt das, einer ist für alle zuständig, einer ist für alle kompetent. Generalzuständigkeit heißt, einer spricht über alle das letzte Urteil. Und einer ist für alle der einzige Gott. Und jetzt sagt Paulus, sieh hin, sieh zum Kreuz. Auch das kannst du dort erkennen. Das Kreuz beweist Gottes Generalzuständigkeit, denn das Opfer, das Jesus dort gebracht hat, an diesem Kreuz, das öffnet allen den Weg zur Umkehr. Das geschah dort am Kreuz. Das ist das Nadelöhr für alle Welt. Deswegen konnte Jesus sagen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, an ihn, den gekreuzigten Auferstandenen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und in dem Sinne hat Paulus dann in Römer 10 gesagt, und da hat er den Propheten Joel zitiert: Wer immer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird gerettet werden. Und es ist gemeint in dem Sinne, nur der wird gerettet werden. Verstehen Sie? Darum ruft Gott alle Menschen zu diesem Kreuz. Darum hat Paulus das auch so formuliert in Vers 25, dass Gott Jesus für den Glauben hingestellt hat als Sühnopfer. Man könnte sagen, öffentlich ausgestellt. Ich versuche das immer auszudrücken mit diesem Begriff. Er hat ihn ins Schaufenster der Weltgeschichte gestellt. Das Kreuz steht im Schaufenster der Weltgeschichte. So ist das gemeint. Gott hat dort etwas getan und er hat es dann für alle öffentlich sichtbar gemacht. Da hat er gesagt, hier am Kreuz ist der eine wahre Gott für alle Menschen zu finden. Hier ist der eine wahre Retter für alle Menschen zu sprechen. Für alle Nationen und alle Religionen, für alle Hochmütigen und alle Zerschlagenen, für alle, alle, alle. Und dann zitiert Paulus in Vers 30 etwas frei das Grundbekenntnis der Juden, wenn er dann sagt, denn es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen, also Juden aus Glauben, und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Es ist ja ein und derselbe Gott. Und darin steckt dieses Grundbekenntnis aus 5. Mose 6, Vers 4, das berühmte Shema Yisrael. Israel, allein Yahweh ist Gott. Er ist der einzige Gott. Und wenn das stimmt, und dem hätte kein frommer Jude widersprochen, dann muss er eben auch der Gott der Heiden sein, wenn es nur einen Gott gibt. Und deswegen stimmt dann auch Vers 29. Oder ist Gott nur der Gott der Juden und nicht auch der Heiden? Ja, freilich auch der Heiden. Denn es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen aus Glauben und die Unbeschnittenen durch den Glauben rechtfertigt. Und jetzt müssen wir das zum Schluss noch genau verstehen. Hier würden bei Vers 29, da würden die jüdischen Kritiker von Paulus noch mitgehen. Da würden sie sagen, ja natürlich ist Yahweh der Gott aller Menschen, denn er hat ja alle geschaffen. Ganz klar, er ist der Gott aller. Aber, würden sie einschränken, nur wir Juden können eine echte Beziehung zu ihm haben. Denn nur wir Juden haben seine Tora, nur wir Juden haben sein Gesetz. Und wenn es überhaupt eine Chance für überhaupt irgendeinen Heiden geben soll, zu diesem lebendigen Gott zu kommen, dann müssen sie sich zur Tora bekennen, zum Gesetz bekehren. Dann müssen sie das Gesetz halten. Und so wurde die Tora die Trennmauer zwischen den Juden und dem Rest der Welt. Paulus wird das in Epheser 2 auch beschreiben. Die Trennmauer zwischen den Juden und der Rest der Welt. Hier sind wir Juden, wir haben die Tora und ihr habt sie nicht. Und wenn ihr bei Gott eine Chance haben wollt, dann höchstens über die Tora. Und die Juden dachten, die Tora ist auch die Trennmauer zwischen Gott und dem Rest der Welt. Und Paulus sagt, nein, sieh zum Kreuz. Sieh zum Kreuz. Hier an diesem Kreuz sind alle Mauern aufgebrochen. Hier am Kreuz ist die Lücke. Hier am Kreuz ist der Weg frei. Und deshalb ist ja auch in dem Moment, als Jesus am Kreuz starb, der dicke Vorhang im Tempel zerrissen, der den Weg zu Gott symbolisch versperrte, der die Menschen vom Allerheiligsten abhielt und trennte. Hier ist der Durchgang. Hier ist die Lücke. Und dort am Kreuz wird also endgültig klar, wie man an diesen Gott herankommt. Am Kreuz wird endgültig klar, wie man zu diesem Gott zurückkommt. Wie man sein Kind wird, wie man sein Familienmitglied wird, wie man sein Schützling wird, wie man in seine Arme kommt. An diesem Kreuz wird endgültig klar, Anteil bekomme ich allein durch den Glauben an Jesus. Und damit sind alle anderen Unterschiede, ob Jude oder Heide, ob religiös geprägt oder säkular, ob Mann oder Frau, ob gebildet oder ungebildet, ob Jugendlicher oder Erwachsener, ob Europäer oder Araber, ob Morgenland oder Abendland. Alle Unterschiede sind hinfällig in Bezug auf die Rettung, hinfällig in Bezug auf die Gottesfrage. Denn Vers 30, es ist ja ein und derselbe Gott, der die Beschnittenen, also die Juden aus Glauben und alle anderen durch den Glauben rechtfertigt. Und die Ausleger sind sich weitgehend einig, dass die verschiedenen Präpositionen hier aus Glauben und durch den Glauben keinerlei inhaltlichen Unterschied ausmachen. Wahrscheinlich ist das einfach eine stilistische Abwechslung, die Paulus sich hier mal gegönnt hat. Denn in der Sache will er ja gerade sagen, es gibt keinen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied. Vielleicht meint er es gerade so, nenn es aus Glauben, nenn es durch Glauben, Hauptsache Glauben. Die Sache zählt. So ist es hier gemeint. Hauptsache Jesus. Hier am Kreuz liefert Gott den ultimativen Beweis. Einer stirbt für alle. Und so beweist das Kreuz die Generalzuständigkeit Gottes für alle Menschen. Für alle Menschen. Und wie es nur einen einzigen Rettungsweg gibt, so gibt es nur einen einzigen Gott, der für alle zuständig ist. Einen einzigen Gott, der alle retten kann. Und das ist der eine Gott, der am Kreuz Christi gehandelt hat und der die Autorität des Kreuzes zweifelsfrei bewiesen hat. Wodurch? Dadurch, dass er den Gekreuzigten leibhaftig von den Toten auferweckt hat. Da hat er das nochmal bewiesen, dass er die Generalvollmacht hat und dass das Kreuz gilt und dass der Gekreuzigte wirklich Gott ist. Gottes eigener Sohn für dich. Und damit schließt sich der Kreis. Und wir haben am Ziel unserer Predigt eine verlässliche Antwort auf die Frage, die sich ja auch in unserem deutschen Volk ausgebreitet hat, wie eine offene, klaffende Wunde. Für die Frage, die dort am Bauplatz der früheren Petrikirche in Berlin hell auflodert, wo sie das House of One planen und wo sie so eine Moschee-Synagogenkirche bauen wollen. Ja, ruft uns Paulus in Vers 30 entgegen, es gibt einen Gott, einen einzigen, the One, der die Generalzuständigkeit für alle Menschen hat. Den gibt es wirklich. Aber dieser eine Gott hat sich auf einen Ort festgelegt, an dem er seine Rettung durchgeführt hat. Er hat sich auf eine einzige Erlösung festgelegt, die er bis heute anbietet. Und dieser eine Ort ist das Kreuz von Jesus Christus. Nicht House of One bringt die Rettung, sondern the Cross of One, das Kreuz des einen. Das eine Kreuz des einen Gottes. Und sehen Sie, gerade dieses Kreuz ist es ja, welches der muslimische Glaube zutiefst ablehnt und für unwürdig erklärt. Der Koran bestreitet sogar, dass Jesus am Kreuz überhaupt gestorben ist. Und der Islam leugnet, dass wir überhaupt einen brauchen, der für unsere Schuld stirbt. Das Kreuz ist ein Ärgernis, ein tiefes Ärgernis für den Koran. Eine Moschee verträgt kein Kreuz, kein Kreuz. Aber auch einem Kirchengebäude hilft das Kreuz nur dann, wenn darin der Gekreuzigte verkündigt wird. Und wenn darin der Gekreuzigte nicht verkündigt wird, hilft auch einem Kirchengebäude das Kreuz nichts, gar nichts. Wenn die Botschaft vom gekreuzigten Jesus und Auferstandenen darin verschwiegen oder verfälscht wird, dann verblasst es zu einem leeren Symbol. Dann ist es nur noch eine tote Hülle. Und auch eine Synagoge verträgt kein Kreuz. Auch eine Synagoge verträgt kein Kreuz, obwohl diejenigen, die sich dort versammeln, und das ist die Tragik, in ihrem Schatz jenes Alte Testament tragen, in dem der heilige Gott sein Kreuz jahrhundertelang angekündigt hat. Das haben sie in ihren Schätzen. Das haben sie in ihren Psalmen, Psalm 22. Das haben sie in ihren Propheten, Jesaja 53 und viele andere Stellen. Und das ist die Tragik, dass die Synagoge sich sperrt, dass sie kein Kreuz verträgt, weil sie den Gekreuzigten leugnet. Als der Messias kam, um Gottes Plan zu vollenden, da haben sich an ihm die Geister geschieden, auch in seinem eigenen Volk. Und seitdem, liebe Gemeinde, seitdem wirbt der wahre Gott, der eine wahre Gott, der sich als der Vater Jesu Christi offenbart hat, der auch Gott ist. Jesus ist Gott. Er wirbt um das Vertrauen aller seiner Menschen, weil er will, dass sie nicht auf ewig verloren gehen. Und darum hat er das Kreuz Christi ins Schaufenster der Weltgeschichte gestellt, um uns zu retten und um seinen eigenen Ruhm zu mehren und auszubreiten. Und so rühmt das Kreuz Gottes Ehre. Es beweist seine eigene Gerechtigkeit. Ja, es beweist sein Geschenk und es beweist seine Generalzuständigkeit für alle Menschen. Und darum, so schließen wir, sorgt Gott dafür, dass dieses Kreuz immer wieder aufleuchtet. Er lässt es nicht aus dem Blick kommen. Selbst wenn die Stolzen aller Couleur, wenn die Stolzen aller Religionen und Ideologien es abbauen, es zudecken, es verbannen wollen. Auch die Stolzen aller falschen Theologien. Nein, es wird ihnen nicht gelingen. Es wird ihnen nicht gelingen, das Kreuz zu verhängen. So wie in Ost-Berlin, wo unter der DDR ja nicht nur die Petrikirche entsorgt worden war, immer wieder hatte der Machthaber Walter Ulbricht auch andere christliche Kirchen abreißen lassen als Relikte einer überholten Zeit. Und dafür schuf man dann andere Prachtbauten, wie zum Beispiel den 400 Meter hohen Fernsehturm, nochmal so ein Turmbau, direkt am Alexanderplatz. Und dieser Fernsehturm am Alexanderplatz, der gilt ja als Wahrzeichen für den Sieg der Technik und den Stolz des sozialistischen Menschen. Aber dann passierte etwas, womit Ulbricht nicht gerechnet hatte. Es passierte etwas, was seine stolzen Architekten nicht bedacht hatten und was Berlin-Besucher bis heute anschauen können. Als die glänzende Metallkuppel fertig war, da staunten die Leute nicht schlecht, denn im Sonnenlicht zeichnete sich auf allen Seiten der Metallkuppel, je nachdem, von welcher Seite man den Turm betrachtete, ein riesiges leuchtendes Kreuz ab. Das war, wenn Sie so wollen, Gottes Humor, aber auch Gottes Hinweis. Wegen der Krümmung der Kugel spiegelte sich die Sonne eben nicht wie auf einer Fläche, sondern durch die Brechung des Lichtes spiegelte sich das Licht in Gestalt eines Kreuzes. Und so ist es bis heute. Und so ist selbst dieser Turmbau vom Alexanderplatz wie eine Botschaft aus der Ewigkeit. Das Kreuz Christi ist unbesiegbar. Und bis ans Ende der Zeit wird es über dieser Welt leuchten, das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus, als Zuflucht für Sünder und als Lobpreis zur Ehre unseres Gottes. Und in diesen Lobpreis und in diesen Dank und in diese Verkündigung des Kreuzes wollen wir von Herzen einstimmen. Amen.